Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Diese Folge wurde schon ein paar Mal von Hörern erwünscht. Und zwar die slawischen Völker oder slawisch sprechenden Leute innerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Denn manche stammen von denen ab, also vor einem 1000 Jahren, als sie zum ersten Mal so erobert wurden, die Völker um die Elbe und also östlich der Elbe und bis zur Oder. Es gibt immer noch welche, die von denen abstammen und deswegen, also nicht nur in Deutschland, aber auch in USA, wo manche Zuhörer mir das gesagt haben, dass sie irgendwie von den Wenden stammen. Und wie wir auch, also über Miniserie über die Deutsche und Kelten gemacht haben, die Germanen und Römer. Und jetzt eben zu ihren Osten fängt das endlose See der slawischen Sprachen an. Und von Karl den Großen bis Otto den Großen zu den Saliern haben wir Slawen, die von deutschen Missionaren getauft werden und bekehrt werden, von deutschen Königen und Kaisern erobert werden und sogar kolonisiert. Und diese Folge ist eben über diese slawische Leute innerhalb der Grenze, die ein Jahrtausend zurückgeht. Aber auch jetzt so in diesem Zeitpunkt anfängt, wo ich gerade in den chronologischen Folgen bin, in den Miniserien von den Franken und sächsischen Könige. Also aufgepasst, die Slawen innerhalb des Heilig-Römischen Reiches oder des Königreich Deutschlands, die Wenden. Und das ist eigentlich kein genauer Begriff für überhaupt keinen eigentlich. Besser vielleicht wäre die Sorben um Lausitz rum. Also das Gebiet ist an der deutsch-polnischen Grenze in der Nähe von der Tschechischen Republik. Das Problem mit Wenden ist, dass es dann auch die windische Sprecher in Slowenien gibt. Und Wenden, also es nicht nur die Deutschen oder Germanen nannten ihre Nachbarn Wenden, sondern die Römer taten das auch für drei verschiedene Leute. Und da fängt schon das Komische oder das Verwirrende an. Denn es gibt keltische Veneter in der Loire-Mündung in Gallien. Es gibt die Veneter in der östlichen Alpen und also nördlichen Adria. Fast wie Venedig, also die Gegend und nördlich. Und dann die dritten waren die Venetei oder Venedei, die nur so vom Hörensagen bekannt waren, aber von Plinius, Tacitus, Ptolemäus und weitere, also aus dem Frühmittelalter sogar, lebten sie irgendwie irgendwo im Baltikum. Und die Römer, vielleicht handelt es sich um Slawen, wenn sie über die Solonis oder Stavani reden, aber das ist auch nicht sicher. Aber okay, also genug zu den Römern. Die Deutschen, was meinten jetzt die Deutschen, wenn sie Wenden sagen? Wo ich hinaus will, ist, dass die Slawen sich eben nicht selber Wenden nannten oder nennen. Zum Beispiel germanisch sprechende Leute, wenn sie jemanden, der romanisierte Sprachen sprach, nannten sie Wallonien oder Walachei, irgend sowas, oder Vlach, also oder Walha, also es gibt da verschiedene Arten. Genauso als die Angelsachsen sich erstmal in England niedersiedelten und die Kambrier dann entgegneten, sagten sie zu ihnen Welsh, also Wales, was heute Wales ist, oder Cornwall ist ja, also Cornwall, die Wall, das sind eben die nicht germanische Sprachen sprechen, die man nicht versteht. Das heißt in dem Fall Kelten, aber oder auch so Lateinisch sprechende wie eben Walachien in Rumänien, Cornwall, Walloo, sogar Walnut, also Walnuss. Walnuss ist, das ist eben eine fremde Nuss irgendwie. Und ja, man kennt das. Also der Begriff Kauderwelsch ist sogar ziemlich alt. Das kommt vom 16. Jahrhundert. Und ja, also Welsch, man versteht einfach nichts. Und andersrum ist es auch nicht anders. Die Tschechen, also ein slawisches Volk, sagen zu den Deutschen Nemetski. Und Nemetski oder sowas ähnliches sagen viele slawische Sprachen zu den Deutschen. Und das heißt so viel wie können nicht sprechen. Also Welsch und Nemetski, ja, ist lustig. Es heißt irgendwie das Gleiche. Das sind halt die man nicht versteht. Also, das sind jetzt unsere Wenden. Aber aufgepasst, denn es gibt immer noch die windische Sprache. Vor allem in Bayern und dann Österreich unterscheidete man, also die windische Sprache war dann Slowenien und wendisch waren die Wenden innerhalb des Deutschen Königreichs. Okay, so, und was ist jetzt der Unterschied? Also in Lausitz gibt es Wenden und Sorben und wo kommen jetzt dieser Begriff Sorbisch oder Sorben her? Denn das ist ein slawischer Begriff, Srb. Einfach S-R-B. Srb könnte Mann heißen, einfach Mensch, sowas. In einer alten slawischen Sprache. Und eben Serbien zum Beispiel kommt, also Serb. Dieses Begriff Serbien kommt nur aus dem 19. Jahrhundert, also ist gar nicht mal so alt. Und Sorb ähnlich eigentlich, also wird so im Deutschen übernommen im 19. Jahrhundert. Okay, also, aber eins ist jugoslawisch, also in den Balkan. In Südosteuropa und das andere eben, ja, an der polnischen Grenze. Gut, also das, ja, eins mit E, eins mit O, Serb und Sorb. Also haben wir Slawen hier an der polnischen Grenze und gut, die jetzt innerhalb vom Deutschen Königreich oder vom Deutschen oder vom Heilig-Römischen Reich lebten. Und jetzt die Frage, die ich eigentlich beantworten will, ist, wie lebten sie? Das ist doch eigentlich viel wichtiger. Also ich wollte erstmal so die Begriffe, wenn man jetzt mit Walachien und Wales und dass man die jetzt alle unterscheiden kann, das sind drei verschiedene Sprachgruppen, Sprachfamilien. Gut, aber ja, das ist halt, weil Germanen in der Vergangenheit sie nicht verstanden haben und sie irgendwie kauderwelschten. Okay. Aber wie lebten jetzt die Wenden im Heilig-Römischen Reich? Und da kann uns die Archäologie ein bisschen was sagen. Und zwar gehen diese Kulturen sind sehr alt, sie gehen sehr weit zurück. Die Prager Kultur, die heißt eigentlich nur so, weil man die ersten archäologischen Funde in der Nähe von Prag gemacht haben. Aber die Prager Kultur gab es auch in was heute Österreich und so Bayern so rum dieses Gebiet ist. Und das ist ein sehr altes, slawisches, also archäologische Funde vom 7. Jahrhundert, also schon sehr alt. Und dann später gab es die Feldberger Keramik, die Meckendorfer Keramik und schließlich die Leipziger Gruppe und weitere. Also das sind alles so, wie ich bei den Kelten sehr lange eigentlich beschrieben habe. Es gab die Hallstatter und die Laten. Und ja, also die Urnenfelder und diese ganze, genauso bei den Slawen gibt es die verschiedenen Schichten und die will ich nicht alle einzeln erwähnen, das dauert ewig, sondern eher würde ich lieber betonen, dass sie unabhängig voneinander, also von den Germanen und dann Deutsche, eigentlich doch sehr ähnlich waren. Also das waren zum Ersten, also es waren Heiden, wie wir dann sehen werden, wie die alten Sachsen und sehr noch ältere Franken es auch waren. Also schon eigentlich sehr, sehr ähnlich im so Glauben und so. Aber auch, wie sie lebten. Also es waren Bauern und also züchteten Weizen und Roggen und Hafer und Viehzucht wie Rinder, Schweine, Schafe, Hühner, wie ihre germanischen Nachbarn eben auch. Die alte Keramik war handgeformt, also nicht eben mit einem Potter's Wheel, was auch immer. Es gab auch Metallverarbeitung, also Eisen und so und sowieso auch Holz und Knochen, Leder und so weiter. Und man sieht die Dörfer oder Siedlungen meist unbefestigt, so an Seen oder Flüssen und bestanden meist, also im Durchschnitt so von 8 bis 20 Häuser. Da kann man so vermuten, wie viele Leute dort wohnten. Denn die Häuser waren recht klein, fast quadratisch. Also nicht irgendwie lang und wie es von anderen Völkern kennt. Und oft in die Erde so eingetieft. Und dann, was ich auch erwähnen will, ist, weil man sie wahrscheinlich kennt. Vielleicht war man mal irgendwo, wo ist Wendland? In Sachsen, in Brandenburg. Okay, wo auch immer das ist. Vielleicht kennt man so ein Rundling oder Rundlingdorf. Vielleicht ist man dorthin oder kennt man das aus der Gegend. Das ist sowas wie ein hufeisenförmiges Dorf, also das heißt so halb im Halbkreis sind die Häuser so errichtet und jedes Haus ist eigentlich ein Bauernhof und das Land, das den Bauern gehört oder worüber er sich kümmert, ist halt hinter dem Haus so in diese, also sieht dann so wie eine Pizza aus, ja, kann man so sagen. Und diese Rundlingsdörfer waren ziemlich nah beieinander, also eine Tageswanderung entfernt, ziemlich dicht besiedelt. Aber das war alles so eigentlich eher so im späteren Mittelalter, also jetzt so die Zeit und nicht früher, also nicht das alte heidnische, slawische, so haben sie nicht gesiedelt, sondern das war eher so eine Binnenkolonisation, um das Land besser zu nutzen irgendwie. Und ja, also in Wendland schon, also das waren schon von den Slawen, aber als es schon vom Heilig Römischen Reich, ein Teil vom Heilig Römischen Reich war und teilweise als es schon Christen waren und so. Aber ja, das wollte ich erwähnt haben, weil vielleicht kennt man eben diese Rundlinge oder Rundlingsdörfer im Wendland so. Okay. Jetzt gehen wir aber zurück und beschreiben, wie sie wirklich waren, also vor diese Rundlingsdörfer und bevor sie christianisiert wurden. Und zwar, wie ihr Glaubenssystem so ein bisschen aussah, ihre Religion. Und zwar bis zum 11., 12. Jahrhundert waren sie eben noch Heiden, wo fast wie die Kelten und auch wie die Germanen so natürliche Orte eher so verehrt wurden, wie heilige Haine oder Gewässer oder so. Aber es gab auch solche Tempelburgen, wie in Rügen oder Rätra, wo man solche Gottheiten wie Radegast oder Triglav verehrte. Und die Götter waren so, also wie in anderen heidnischen Völkern, so ein bisschen fließend. Man verehrte Götter man importierte Götter, kann man sagen. Es gab dann auch so eine Priesterklasse, wie bei den Kelten oder Germanen auch, die dann auch so durch Orakel die Zukunft voraussagen würden. Und manchmal benötigte sowas auch Opfer, manchmal Tiere, aber manchmal auch Menschenopfer hier und da. Also auf jeden Fall sagt uns das die Quellen. Wie sagten sie die Zukunft aus? War teilweise sehr aufwendig, teilweise wahrscheinlich weniger, aber es war erstmal so ein Losorakel, wo Lose geworfen oder fallen gelassen wurden. Dann wurde es mit grünem Rasen bedeckt und dann wurde ein Pferd drüber gelitten und wie sich der Pferd so benahm. Also da gab es so mehrere Schichten von Deutung. Okay, also das berichtet Tietmar, den ich jetzt schon öfters erwähnt habe, also diese Quelle. Und ja, wie genau, ob das jetzt bloß so ein Volk so gemacht hat oder ein Stamm oder ob das immer so war, keine Ahnung, kann man nicht sagen. Also da gibt es unterschiedliche Beschreibungen, aber das fand ich jetzt einmal interessant. Aber wie gesagt, gab es auch Opfer, teilweise um den Zorn der Götter zu mindern, vor allem nach einer Schlacht, die Gefangengenommene, also Feinde wurden teilweise hingerichtet als Opfer, also als Menschenopfer. Und eben zu unserer Zeit, wo wir dann, also so im 11. Jahrhundert, im 10. und 11. Jahrhundert, war das eben teilweise gegen diese Bischöfe und gegen Christen und die Priester und so ausgerichtet. Zum Beispiel den Kopf des Bischofs Johannes von Mecklenburg wurde auf einen Spieß gesteckt und nach Rätra gebracht. Gut. Ja, also wann genau trafen die Germanen und Slawen aneinander? Das war schon im 6. oder 7. Jahrhundert. Also schon vor, also Karl der Große auf jeden Fall, wie wir gesehen haben, kannte sie. Und schon ein oder zwei Jahrhunderte mindestens früher, also ja eigentlich fast direkt nach der Völkerwanderung, kamen die Slawen und siedelten sich so in das jetzt leere Gebiet nach den Hunnen und Völkerwanderung und so. Und jetzt so Im 7. Jahrhundert waren sie dann so entlang der Elbe und der Saale, was eben heute Bayern ist, und dann nördlich in Sachsen rein, bis an die Ostsee. Und ja, man kann so an das ehemalige Ostdeutschland denken, also so dieses Gebiet. Und da, als ich dann beschrieben habe, Karl der Große, Otto der Große, die Heinrichs-Ottos und so, die sind dann immer so Feldzüge gegen diese Slawen Richtung Osten, gegen Böhmen und Polen, aber auch diese Sorben und Wenden und dann auch also Ungarer, die keine Slawen sind. Und es sind nicht alles Wenden oder Sorben. Da müsste ich auch ein paar andere erwähnen. Nicht, dass ich es zu sehr vereinfache. Gab es die Abodriten, die Polaben, dann kann man noch weiter diese Stämme unterteilen zu Kessener oder Linonen, Warnova, also da gab es ja Dutzende eigentlich, Wilzen, Lutizen habe ich schon erwähnt, Ukranen, Müritzer und so weiter. Also diese ganzen Stämme, und wie ich schon erwähnt habe, dann in den sächsischen Miniserie Heinrich Otto der Erste ging gegen sie. Und dann habe ich mal ganz kurz erwähnt, dass es einen slawischen Aufstand gab am Ende vom 10. Jahrhundert, 983. Und ich habe da kurz erwähnt, dass ich daraufhin zurückkommen werde und das Ganze von der slawischen Seite beschreiben will, denn das ist ziemlich cool von der slawischen Seite. Und genau, hier sind wir. Das ist der ganze Punkt für diese Folge. Und zwar Retra. Retra ist sehr interessant, weil man weiß nicht genau, wo Retra überhaupt liegt. Es ist verloren gegangen. Aber es ist, Tietmar von Merseburg schreibt, dass es so dreieckig ist, hat drei Tore, ist an einer Seite, also zwei Tore sind offen für die Öffentlichkeit. Das dritte führt einen Pfad zu einem See hinunter. Eine zweite Quelle sagt, dass es 9 Tore hatte und von einem See umzingelt war. Aber drinnen war diese Tempelburg, wo außen war alles so schön geritzt und das Ganze war aus Holz, und drinnen war so Idole, Götzen oder Götter, Göttinnenbilder. Also eben ein sehr heiliges Ort. Und es war sowas wie eine Föderation von mehreren slawischen Stämmen, aber Retra, könnte man sagen, war so die Hauptstadt, mehr oder weniger. Und es ist sehr cool, also da wurde Radegast geehrt, und ja, also das Ganze, das hat eine sehr interessante Geschichte, und was das Ganze doppelt so interessant macht, ist, dass man eben, man weiß nicht genau, wo es heute ist. Aber in der slawischen Aufwand 983 kamen die ganzen Stämme eben alle zusammen und trafen sich bei Retra erstens. Und so sieht man, dass Retra eben auch doch eine politische und militärische Funktion hatte. Es hatte auch angeblich einen Tempelschatz, also da ist, ja, also hatte schon Bedeutung, aber was es genau bedeutete, diese Stadt, und wie wichtig sie ist und wie wirklich die Rituale aussahen, wissen wir nicht. Es ist einfach in die Geschichte verloren gegangen. Aber was wir eben von den Quellen berichten bekommen, ist, dass die Polaben und die Lutizien und Obroditen eben sich gegen diese Christianisierung wehrten und einen großen, sehr großen Aufstand machen, Bischöfe hinrichteten und für 100 Jahre praktisch die Christianisierung stoppten. Also es gab für 200 Jahre ein Bischofstum, was einfach leer stand. Und dann sehen wir auch einen wendischen Kreuzzug, und ja, also das kommt dann alles noch also ein bisschen später in der chronologischen Reihenfolge im 12. Jahrhundert. Also kommt sehr bald, aber ja, noch nicht. Aber so langsam erobern sie dann dieses Land zurück. Und das passiert jetzt alles so im Moment in den chronologischen Reihenfolgen, die ich gerade schreibe. Okay, gut. So, die Suche nach Retra. Also was ich eigentlich fast interessanter als diese alte Geschichte finde, ist, weil die Quellen so unterschiedlich die Stadt beschreiben und die Lage beschreiben, kann man sie halt nicht finden. Man suchte schon nach der Stadt schon im 14. Jahrhundert, 1379. Im 17. Jahrhundert schreibt man Berichte, ja, dass man einmal so eine Bronzefigur gefunden hat mit dem Wort Retra eingeritzt gefunden hat, aber das eine Fälschung war. Und ja, also es gab dann weitere Fälschungen und immer weitere Hinweise, wo die Stadt sein könnte, was dann aber doch keine Stadt war. Also man weiß sie immer noch nicht. Aber die Slawen selber, es gab da eben diese wendischer Kreuzzug, darauf komme ich in späteren Folgen nochmal zurück. Aber schließlich gab es dann die langsame, aber deutliche Unterdrückung und Verdeutschung, die Germanisierung von den Slawen dort. Es sprechen theoretischerweise bis heute noch, also 20.000 bis 50.000 Leute mindestens zu Hause irgendeine slawische Sprache. Das finde ich interessant. Also wenn jemand hier zuhört, der irgendwie zu Hause eine slawische Sprache spricht, in Sachsen oder keine Ahnung wo, oder Bayern, und das eben sorbisch oder wendisch ist, das würde ich gerne, also darüber werde ich gerne mehr wissen. Also bitte sag mir Bescheid. Ja, aber sie gab es. Also es ist im 15. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert meckerte Martin Luther sogar gegen diese wendisch sprechende Bauern in der Gegend um Wittenberg. Also es wurde immer wieder auf diese, um Lausitz rum, auf diese slawisch sprechenden, ja, deutschen Bürger geschrieben. Es gab wohl, also um 1900 rum, gab es wohl noch 150.000 sorbisch oder wendisch, Lausitzer Sorben, also ja, also slawisch sprechende Deutsche. Jetzt heute vielleicht 20, 30 bis 50.000, weiß ich nicht. Also nach dem Krieg, weil teilweise war das so im ostpreußischen Gebiet. Und dann war wieder so eine komische, bizarre Schicht obendrauf, dass das slawisch sprechende Deutsche waren, die jetzt sich in Polen befanden. Und die Polen wollten aber, dass sie blieben und sie eigentlich also wieder zu Slawen wurden. Aber das wollten sie dann nicht, denn sie waren jetzt 1000 Jahre lang Deutsche und wollten lieber. Und hier ist es nicht ganz so einfach zu sagen, warum sie das nicht wollten. Denn ich glaube, viele von ihnen wollten einfach nach Westdeutschland und nicht in das kommunistische Polen bleiben. Also wirklich so einfach war das nicht. Und hat nichts mit Deutsch oder Polnisch oder Slawisch oder Deutsch oder sonst irgendwas zu tun, sondern einfach, die wollten nach Westdeutschland, ganz einfach. Und die Polen waren überrascht, dass es nicht so einfach war, dass die Wenden und Sorben nicht einfach Polnisch lernen und zu Polen wären. Und dass sie nicht einfach froh waren, endlich, dass ihre slawischen Wurzeln zum Vorschein bringen konnten. Nein, wollten sie nicht. Okay. Warum? Das müsst ihr dann die fragen, keine Ahnung. Aber heute, es gibt immer noch Tausende oder Hunderte oder keine Ahnung, aber sehr, sehr viele Ortsnamen. Bloß wenn ich jetzt die Wenden als Beispiel nehme. Es gibt Wendeburg in Niedersachsen, Wende, Wenden, Wenden, Borstel, Wenden, Schloss, Wendehausen, Wendessen, Dutzende, Hunderte, ja, Wendsee, Wendschott, Wendland sowieso. Ja, es gibt dann viele, viele andere und das gleiche mit Sorben und Serben und es gibt noch viel Beweis und so, dass es mal Slawen innerhalb, was heute Deutschland ist, wohnten, so zwischen der Elbe und Saale und so weiter. Ja, anscheinend sind sogar ein paar Amerikaner von denen abgestammt und waren interessiert, wo sie jetzt herkommen und die ganze Geschichte. So, also jetzt wisst ihr es. Wenn ihr mehr von mir hören wollt, ich habe gerade ein neues Podcast angefangen auf Englisch. Tut mir leid, das ist Africa, a History, Africa, Doppelpunkt, a History. Ist bei iTunes zu finden oder auch bei podcastnik.com. Es gibt weitere Folgen bei Americana für euch, also Geschichte und Zeitgeschichte über Amerika, aber doch ein interessantes und lustiges und experimentales Format auf Deutsch. Also ich erzähle euch über meine Heimat bei Americana für euch. Würde ich auch sehr empfehlen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbei hört. Das ist alles bei podcastnik.com zu finden. Das ist podcastnik.com. Und sonst bin ich Mitglied bei Agora Podcast Network und The Dark Myths Collective. Und bei podcastnik.com findet ihr Links zu all dem, meine weiteren Shows und auch Links zu Facebook und Twitter und ja, alles, was ihr braucht, um in Kontakt zu kommen und mehr von mir zu hören. Also bis zum nächsten Mal, ich bin Travis Dow und vielen Dank fürs Zuhören.